eine meiner Lieblingsgeschichten aus der Bibel. Und genau, es geht um die Befreiung von Petrus aus dem Gefängnis. Ich weiß nicht, wer von euch kennt die Geschichte? Kurz mal Hand hoch. Petrus wird aus dem Gefängnis befreit. Sehr gut, sehr gut. Viele, viele kennen es. Viele noch nicht. Und die Bibel hat echt viele verrückte Stories. Aber das ist meine Lieblingsgeschichte. Warum ist es meine Lieblingsgeschichte? Da will ich euch heute einfach mit reinnehmen, weil ich glaube, in dieser Geschichte steckt so, so viel drin, so viel Schönes über unseren Gott, über die Beziehung zu unserem Gott, so viel Schönes über dich und mich persönlich, über unser Gemeindeleben, unsere Gemeinschaft. Und das begeistert mich total, wirklich. Ich bin so begeistert von diesem Gott, ich bin so begeistert von dieser Geschichte. Ich bin begeistert von einem Gott, für den unmöglich keine Option ist, bei dem alles möglich ist. Und ich will euch damit reinnehmen und ich hoffe, ihr seid ready. Ich hoffe, ihr seid bereit. Und ich will noch beten für die Predigt. Jesus, wir kommen vor dich und ich bete einfach echt, dass du heute jetzt zu uns sprichst. Mach unsere Herzen auf für das, was du zu sagen hast. Sei du jetzt echt der Mittelpunkt und begegne uns einfach. Danke, Jesus, dass bei dir unmöglich keine Option ist. Amen. So, ich will euch kurz zu Beginn in die Situation mit reinnehmen, in der wir uns befinden. Und zwar Apostelgeschichte heißt, Petrus heißt, wir sind in der Apostelgeschichte meistens. Und so sind wir auch in der Story in der Apostelgeschichte, und zwar im 12. Kapitel. Und weil wir im 12. Kapitel sind, heißt es, da muss schon mal ein bisschen was passiert sein vorher, logischerweise. Und ich will euch ein paar Punkte mit reinnehmen, damit wir so den Kontext haben und diese Geschichte noch mehr begreifen können. Wir befinden uns also in der Zeit, in der Jesus nicht mehr auf der Erde ist. Jesus ist in den Himmel aufgefahren, gibt seinen Jüngern diesen bekannten Missionsbefehl, macht zu Jüngern alle Völker, Matthäus 28. Und wir lesen zum Beispiel im 2. Kapitel der Apostelgeschichte, der Heilige Geist kommt jetzt auf die Jünger. Und ich finde es wichtig, wenn wir über die Jünger reden, dass wir uns das so vorstellen, dass das die besten Freunde sind, die es gibt. So. Die waren richtig gute Freunde mit Jesus, sie waren aber auch untereinander richtig eng verknüpft. So, dass die haben jetzt mehrere Jahre zusammen verbracht, haben so viele Wunder erlebt, haben erlebt, wie Jesus Dinge verändert hat und jetzt verändern sie Dinge auf einmal, weil der Heilige Geist durch sie wirkt. Und mir ist es so wichtig, dass wir uns das im Kopf behalten. Wir reden hier nicht nur über Jünger, klar, sie folgen Jesus nach, aber wir reden auch über Freunde, die viel zusammen erleben. So, ich sag's mal so, das ist so mein Simon, so Petrus und Jakobus zum Beispiel, das ist Simon und ich so. Ja? Oder, keine Ahnung, Matthäus, auch ein Jünger, das ist so dann mein Dennis. So. So, wisst ihr, das sind so die Engsten der Engsten, die besten Freunde. Und ich kürze mal die 12 Kapitel jetzt ab erstmal. Seine Jünger verkünden das, was Jesus getan hat, wer Jesus ist, was es macht, wenn wir Jesus in unser Leben lassen, was es mit der Beziehung zu Gott macht. Und das Outcome nach Apostelgeschichte 11 ist, jeder darf zu Gott kommen. Jeder darf das und das ist unvorstellbar für die Zeit damals. So, Juden dürfen zu Gott kommen und Nicht-Juden dürfen zum gleichen Gott kommen. Gott liebt jeden Menschen. Unvorstellbar. Und besonders für die Pharisäer. Denn das verändert alles. Jesus verändert alles. Und die Pharisäer wollten nicht, dass diese Bewegung weitergeht. Ihr Gedanke war, wir töten diesen Jesus und dann stirbt auch diese ganze Bewegung. Und das absolute Gegenteil passiert. Jesus stirbt und die Bewegung wächst immer mehr und immer mehr. Und immer mehr Menschen bekehren sich zu Jesus. Und deswegen lassen die Pharisäer die Gemeinde und die Apostel verfolgen. Und trotz Verfolgung wächst die Gemeinde jeden Tag mehr. Und die Leute bekehren sich und sind unerschrocken. Und in dieser Situation befinden wir uns. Und jetzt sind wir hier in Apostelgeschichte 12. Also ihr könnt gerne, hier vorne der Block kann seine Handy-App rausziehen mit der Bibel. Der Rest kann die normale Bibel zur Hand nehmen. Und ihr könnt gerne mitlesen, weil ich werde die Geschichte nur auszugsweise vorlesen. Genau, in Apostelgeschichte 12, lest gerne mit. Genau, also wir erinnern uns, wir haben eine große Erweckung. Es passiert so viel, viele Bekehrungen. Aber die Apostel und die Christen werden verfolgt, sie werden gefoltert. Und da sind wir jetzt hier. Und in den ersten 5 Versen, also davor noch, die habe ich jetzt nicht dabei, lesen wir, dass auch Petrus und Jakobus verfolgt werden. Warum Petrus und Jakobus? Warum wird Jakobus verhaftet? Das sind Menschen, die stehen vorne, an vorderster Front. Das sind die Prediger, die kennt man einfach. Das ist Jakobus, der steht in der Synagoge und predigt darüber, wer Jesus ist. Das ist Petrus. Und wenn man sich die schnappt, das sind die Köpfe, die Führungspersonen quasi. Und wir lesen, dass Jakobus verhaftet wird und wir lesen, dass Jakobus enthauptet wird. Uff. Und warum wird er enthauptet? Er wird enthauptet, weil der König Herodes dadurch Ansehen bei den Pharisäern gewinnt und im Volk gewinnt. Und als er merkt, dass es funktioniert hat und dass er beliebter ist jetzt, lässt er auch Petrus verhaften. Und er lässt ihn ins Gefängnis werfen. Und wir erinnern uns, Jünger sind cool, aber es sind auch Freunde, beste Freunde. Und Petrus wird vermutlich ins genau gleiche Gefängnis wie Jakobus geworfen in Jerusalem, um dort auf seine Hinrichtung zu warten. Und wir lesen von der Bewachung, die mehr als sicher war für einen Menschen, für einen Petrus. Wir lesen von 4 Wachen, die alle 6 Stunden lang abgelöst wurden. Alle 6 Stunden abgelöst wurden. Also die mussten nicht mal den ganzen Tag arbeiten, nicht mal eine 8-Stunden-Schicht so. Alle 6 Stunden kommen da 4 neue Leute und passen auf Petrus auf, dass er nicht entkommen kann. Völlig verrückt. Und die Situation für Petrus ist komplett ausweglos. Es ist unmöglich zu entkommen. Wie denn auch? So, 4 Wachen immer da, 2 vor der Tür und dann 2 bist du gekettet in der Zelle. Du kannst nicht entkommen. Und jetzt wollen wir gemeinsam Verse 5 bis 11 lesen. Ich schlage es mal hier in meiner coolen Bibel auf. Doch während Petrus im Gefängnis saß, betete die Gemeinde inständig für ihn, zu Gott. In der Nacht vor der Verhandlung schlief Petrus angekettet zwischen 2 Soldaten. Vor dem Gefängnistor hielten weitere Soldaten Wache. Plötzlich erschien ein strahlendes Licht in der Zelle und ein Engel des Herrn stand vor Petrus. Der Engel stieß ihm in die Seite, um ihn zu wecken und sagte, schnell, steh auf! Und die Ketten fielen von seinen Handgelenken. Dann sagte der Engel zu ihm, zieh dich an und schnüre deine Sandalen. Das tat Petrus. Und nun nimm deinen Mantel und folge mir, befahl der Engel. Petrus verließ die Zelle und folgte dem Engel in dem Glauben, er habe eine Vision. Ihm war nicht bewusst, dass das Ganze tatsächlich geschah. Sie passierten die erste und die zweite Wache und erreichten das Eisentor zur Straße, das sich wie von selbst vor ihnen öffnete. Sie traten hindurch und gingen eine Gasse hinunter, als der Engel ihn plötzlich verließ. Da begriff Petrus, was geschehen war. Es ist wirklich wahr, sagte er. Der Herr hat seinen Engel gesandt, mich vor Herodes gerettet und vor dem, was die Juden mit mir vorhatten. Hey, ihr Lieben, wenn wir das hier lesen, für unseren Gott ist nichts unmöglich. Unmöglich ist keine Option für unseren Gott. Weil was lesen wir hier in diesem Buch? Die Situation für Petrus ist komplett ausweglos. Er ist gefangen, er wartet auf seine Hinrichtung. Unmachbar. Und ich weiß nicht, vor welcher Situation du in deinem Leben stehst, aber ich glaube an das, was hier drin steht. Und ich glaube, dass Gott auch in unseren Situationen uns heute führen will. In dem Text steckt so viel drin und ich will es einfach mit euch entdecken. Ich habe richtig Bock, euch das näher zu bringen, weil versetzen wir uns in die Lage von Petrus. Du bist verhaftet, du wirst verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Nicht, weil du irgendwas falsch machst, nicht, weil du jemanden umgebracht hast, sondern einfach nur, weil du zu Jesus stehst, weil du Jesus liebst, weil du ihm nachfolgst. Deswegen wirst du eingesperrt, völlig zu Unrecht. Einer deiner besten Kumpels, Jakobus, wurde unmittelbar kurze Zeit vor dir enthauptet. Und warum? Weil er genau das Gleiche macht wie du. Er liebt Jesus, er steht zu Jesus. Und nicht irgendwer, wie gesagt, einer deiner besten Freunde. Und du kommst in das gleiche Gefängnis wie Jakobus und du weißt, mir wird genau das Gleiche passieren. Warum auch nicht? Jakobus ist tot. So. Du sitzt im selben Loch, wo Jakobus saß. Gleiches Gefängnis. Und der wurde enthauptet. Vielleicht nicht mal 3 Tage her. Völlig ausweglos. Völlig verzweifelte Situation. Angst. Und wir finden in dem Vers 6 den ersten witzigen, für mich witzigen, krassen, schönen, beeindruckenden Punkt über diese Geschichte. Vers 6, in der Nacht vor der Verhandlung schlief Petrus, angekettet zwischen 2 Soldaten. Petrus schläft. Liest man so drüber und denkt sich so, okay, ich schlafe auch manchmal so, ist cool. Aber jetzt mal ernsthaft. Petrus weiß, ich werde morgen umgebracht und er schläft im Gefängnis zwischen den beiden Soldaten angekettet. Wie kann Petrus schlafen? Ich würde in dieser Situation nicht schlafen können. Wirklich, ich kann euch sagen, was ich machen würde. So. Ich würde beten. Ich würde sagen, Gott, rette mich. Gott, ich weiß, dass du mich retten kannst. Du machst es. Ich würde Lobpreis machen. Ich würde alles tun, um Gott umzustimmen. So. Oder wenn es vielleicht die nicht so frommen Antworten sind, dann würde ich Angst haben. Ich würde weinen. Ich würde darüber nachdenken, so wie ich mich kenne wahrscheinlich, würde ich darüber nachdenken, wie ich morgen umgebracht werde und wie schmerzhaft es wird und was da morgen mit mir passiert und wer da zuschaut. Würde mir da einen Kopf drum machen. Ich würde die Wachen bestechen vielleicht, irgendwie rauskommen, keine Ahnung. Ich würde alles versuchen, um aus diesem Gefängnis rauszukommen. Aber ich würde doch nicht schlafen. Wie? Also, und Petrus tut ja nicht mal nur so, als ob er schläft. Ja? Das ist ja nicht nur wie so ein frommer Vers, sondern der schläft und bla bla. Nee, es steht in Vers 7, plötzlich erschien ein strahlendes Licht in der Zelle und ein Engel des Herrn stand vor Petrus. So. Der Engel stieß ihm in die Seite, um ihn zu wecken. Petrus schläft so fest, dass ihn nicht mal dieses Licht vom Engel weckt. So. Das könnt ihr euch vorstellen, wie man ist morgens in seinem Bett und jemand macht sich das große Licht im Raum an. Kennt ihr das so? Und dann wird man so ein bisschen so, pff, okay, es ist ziemlich hell und man wird so langsam wach. So. Petrus juckt dieses Licht nicht mal. Da steht, der Engel stößt ihm in die Seite, dass er wach wird. So. Absolut krass. So fest schläft Petrus. Was will ich jetzt damit sagen? Schlafen löst unsere Probleme? Nee, ich glaube nicht. Aber die Frage, die man sich ja in diesem Zusammenhang dann stellen muss, ist, wie kann Petrus in dieser Situation schlafen? In dieser verzweifelten, auswegslosen Situation. Ich glaube, dass Petrus sein ganzes Vertrauen in Gott gesetzt hat. Dass ganz egal, was kommt, dass ganz egal, was ist, wenn ich morgen umgebracht werde, dann ist es Gottes Plan und ich vertraue ihm. Vielleicht kann er auch schlafen, weil die Gemeinde für ihn gebetet hat, dass er sein Vertrauen in Gott setzen kann. Aber ich glaube nicht, und es ist mir ganz wichtig, dass so rauszustellen. Ich glaube nicht, dass Petrus schlafen konnte, weil er gewusst hat, dass er gerettet wird. Weil die Bibel gibt uns dazu keinen Anlass, das zu glauben. Noch im Gegenteil, Vers 9 und Vers 11, kannst du mal die zweite Folie machen? Genau. Petrus verließ die Zelle und folgte dem Engel in dem Glauben, er habe eine Vision. So, ihm war das nicht bewusst, dass das Ganze tatsächlich geschah. Und Vers 11, da begriff Petrus, was geschehen war. Es ist wirklich wahr, sagt er. Und also so redet man ja nicht, wenn man weiß, ich werde gerettet. So, dann würde ich sagen, ja, ich habe es gewusst, danke Gott, danke, dass du es gemacht hast. So. Er sagt, es ist wirklich wahr, ich kann es selber nicht glauben. Und ich finde, die Bibel macht hier recht deutlich, dass Petrus nicht mit dieser Befreiung rechnet, aber trotzdem sein Vertrauen in Gott setzt. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir heute Morgen von Petrus lernen dürfen, unser Vertrauen in Jesus zu setzen, unabhängig davon, wie das Ergebnis aussehen wird. Dass wir uns von unseren Vorstellungen lösen und Gott wirklich Gott in unserem Leben sein lassen. Ganz egal, was ist. Unabhängig davon, was passieren wird. Das können verschiedene Punkte in unserem Leben sein. Ich kenne es von mir, dass du vielleicht was aufgeben musst, was du seit Jahren tust, oder du kommst in eine neue Situation. Vielleicht ist es eine neue Arbeitsstelle, ein neues Studium und du musst die Kontrolle abgeben. Vielleicht ist es dran, Herzenswünsche abzugeben und sagen, Gott, ich lege dir das einfach hin. Du weißt, du kennst mein Herz, du weißt, was ich brauche, was ich will, aber ich krieg's einfach nicht hin. Und zu sagen, Gott, egal was kommt, egal wie, du bist mein Gott und ich halte an dir fest. Und ich denke, wenn wir uns diese Geschichte ansehen, dann steht natürlich diese Befreiung im absoluten Vordergrund. Weil wir sehen dieses unfassbare Wunder, das Gott tut, aber genauso lesen wir ein paar Verse vorher von Jakobus, der genau wie Petrus ein Jünger war, nicht besser und nicht schlechter, alles gleich, der ist auch genauso mit Jesus rumgelaufen, der hat genau die gleichen Wunder erlebt, aber Jakobus wurde nicht gerettet. Und ich gebe jetzt mal eine vage Vermutung ab, ich glaube, die Gemeinde, die inständig für Petrus betet, hat genauso inständig für Jakobus gebetet. Und bei Jakobus ist die Befreiung nicht passiert. Und kennst du das? Du betest für was? Für ein Wunder, dass Gott eingreift in deinem Leben, aber Gott beantwortet dieses Gebet anscheinend nicht. Denn genau so muss es auch der Gemeinde damals gegangen sein. Sie beten für Jakobus, dass er freikommt, dass Gott eingreift, dass irgendwas passiert, aber es passiert nichts und Jakobus wird hingerichtet. Und jetzt ist Petrus im Gefängnis. Gleiche Situation, alles identisch, gleich hoffnungslos wie bei Jakobus und es gibt kein Anzeichen dafür, dass Petrus gerettet wird. Warum sollte es anders laufen? Warum sollte irgendwas anders laufen als 3 Tage vorher? Keine Ahnung, ob es wirklich 3 Tage waren, aber warum sollte es anders laufen als wie mit Jakobus? Wenn Herodes Jakobus töten kann, dann doch auch Petrus. Und trotzdem lesen wir in Vers 5, dass die Gemeinde inständig für Petrus betet, weil sie trotzdem an Gott festhalten und ihm vertrauen. Dass Gott trotzdem Wunder tun kann, auch in dieser Gegenwart und dem Schmerz von dem Gebet, das nicht beantwortet wurde. Und sowohl Petrus als auch die Gemeinde setzen ihr Vertrauen auf Gott. Völlig unabhängig davon, was ein paar Tage vorher passiert ist. Völlig unabhängig davon, wo sie gerade stehen. Und wie gesagt, dieses scheinbar unbeantwortete Gebet für Jakobus. Und sie setzen unabhängig von diesem Gebet, das nicht beantwortet wurde, ihr Vertrauen auf Gott. Verrückt, oder? Völlig verrückt. Übel herausfordernd. Wie können die das schaffen? Ich verstehe es nicht. Aber was lernen wir daraus? Aus diesem Vertrauen, aus dieser Geschichte, dass sie trotzdem für Petrus beten und trotzdem an Gott festhalten. Wenn wir die Situation von Jakobus und Petrus vergleichen, dann muss uns klar sein, dass es nicht um das Wunder geht, was in der Geschichte passiert. Es geht nicht darum, dass Jakobus gerettet wird und Petrus nicht, sondern es geht darum, dass sie Gott vertrauen. Es geht nicht um das Wunder, das Gott tun kann. Es geht nicht um das Wunder, das Gott tun wird, sondern es geht um das Vertrauen in Gott. Dass egal, wie es kommt, ob Rettung oder nicht, dass wir an Gott festhalten, weil er den Plan hat. Und das ist ziemlich herausfordernd. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, und das zeigt uns die Geschichte, dass es nicht darauf ankommt, was wir tun, dass wir ein Wunder erleben. Genauso wenig machen wir was falsch, wenn wir kein Wunder erleben. Weil die Gemeinde hat für Jakobus gebetet, die Gemeinde hat für Petrus gebetet, einer wird gerettet, der andere nicht. Warum stirbt Jakobus und warum wird Petrus befreit? Weiß ich nicht. Kann ich euch nicht sagen. Aber darum geht es auch nicht. Es geht nicht um das Wunder, sondern es geht darum, dass wir Gott vertrauen und an ihm festhalten. Und natürlich ist es toll, wenn wir die Rettung erleben und wenn wir das Wunder erleben und es genauso kommt, wie wir uns das jetzt vorstellen. Aber wenn wir ehrlich sind, dann kommt es meistens nicht so, wie wir uns das vorgestellt und gewünscht haben. Und Gott sagt selbst über sich, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind höher als eure Wege. In Jesaja 55. Und das heißt für uns konkret, Kontrolle abzugeben. Und Gott zu sagen, du weißt es besser als ich. Und das fühlt sich immer unschön an. Sachen nicht mehr in der eigenen Hand zu halten. Aber ich glaube, mit einem Gott, der uns sieht und der uns liebt, ist es möglich. Und jetzt habe ich eine persönliche Frage an dich. Wo bist du vielleicht heute, Petrus, der im Gefängnis sitzt, der in dieser hoffnungslosen Situation sitzt? Oder wo bist du gerade die Gemeinde, die den Schmerz in sich trägt, dass Jakobus tot ist? Welche Situation ist gerade für dich so schwierig? Ausweglos. Du bist gefangen, du weißt nicht, wie es weitergeht. Wo zweifelst du gerade an dir, an Gott, an anderen Menschen? Wo weißt du nicht weiter? Wir dürfen alles, was wir sind, auf Gott setzen. Unser ganzes Vertrauen und er wird uns niemals enttäuschen, egal wie es ausgeht. Ich glaube an einen Gott, der mich sieht und der mich liebt und ich glaube an einen Gott, der dich sieht und dich liebt. Ob du das schon angenommen hast oder nicht, ich glaube an den Gott, der in unseren schwierigen Situationen das Beste für uns will. Und ich will dich echt einladen, heute neu vor diesen Gott zu kommen. Vielleicht das erste Mal, keine Ahnung. Und ihm bewusst die Kontrolle und alles andere in deinem Leben hinzugeben. Oder ihm vielleicht mal wieder zu sagen, hey Gott, ich schaff's nicht. Aber ich weiß, dass du den Plan hast und ich weiß, dass egal wie, du bist und bleibst mein Gott. Ich finde es völlig herausfordernd. Aber ich glaube, das sind die Situationen in unserem Leben, wo wir im Glauben wachsen dürfen. Wenn wir keine Antwort mehr haben, sehen wir, ob unser Glaube trägt. Und dann trotzdem auf Gott zu vertrauen. Ich glaube, das Beste, was uns passieren kann, ist es, so ein Vertrauen wie Petrus zu haben. In den Gott, der uns sieht und der uns liebt. Und ich weiß, das sagt sich wieder leicht, weil ich meine, wir reden hier von Simon Petrus, dem Apostel, der auf den Jesus seine Gemeinde bauen will. Der Petrus, der übers Wasser gelaufen ist. Der Petrus, der so predigt, dass sich Tausende von Menschen an einem Tag bekehren. Ja, der Petrus. Aber genauso auch der Petrus, der im Garten Gethsemane dem Diener das Ohr abschlägt, weil er durchdreht, weil er seine Gefühle nicht im Griff hat. Der Petrus, der auf dem Wasser einsinkt, weil er seinen Blick von Jesus nimmt. Und der Petrus, der Jesus, seinem besten Freund, dreimal über ihn sagt, ich kenne ihn nicht. Wirklich, ich schwöre, ich kenne ihn nicht. Über den Petrus reden wir. Einen unperfekten Menschen wie dich und mich. Einen unperfekten Menschen, der es aber gelernt hat, in diesen Gott zu vertrauen. So sehr, dass er in dieser Situation im Gefängnis schlafen kann. Und es macht mir so viel Mut, weil auch wir können in unserem Glauben und Vertrauen zu Gott hin wachsen, genau wie Petrus, der auch nur ein Mensch war. Unsere Fehler stoppen Gott nicht, sondern sie können uns näher zu Gott hinbringen. Ich finde es Hammer, was in diesen Versen drinsteckt, oder? Dieses Vertrauen von Petrus, dieses abgefahrene Wunder, das Gott tut, das Vertrauen der Gemeinde, von dem man so viel lernen kann, der Tod von Jakobus und trotzdem dran festzuhalten, dass Gott gut ist. Folgen, wie lange habe ich noch? Passt, okay. Weil wirklich, Leute, ich hab die Predigt durchgesprochen und ich bin auf 50 Minuten gekommen, habe gedacht, schwierig. Deswegen, Heinz, du hast Bock, cool. Wir treffen uns nachher nochmal. Nee, okay. Ich versuche es ein bisschen knapper zu halten. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass es meine Lieblingsgeschichte ist. Und das Witzige an dieser Story ist, die ist ja noch nicht vorbei. So, Petrus ist ja jetzt erst draußen aus dem Gefängnis und hat jetzt verstanden, dass Gott ihn durch ein absolut verrücktes Wunder befreit hat. Und er steht jetzt auf der Straße. Und da wollen wir jetzt nochmal weiterlesen. Was passiert mit unserem tollen Glaubenshelden Petrus und unserer so fest im Glauben stehenden Gemeinde? Vers 12. Er überlegte und ging dann zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes Markus. Dort waren viele Menschen zusammengekommen, um zu beten. Er klopfte an der Tür im Hofeingang und eine Dienerin mit dem Namen Rode kam, um zu öffnen. Als sie seine Stimme erkannte, war sie so durcheinander vor Freude, dass sie, ohne die Tür zu öffnen, wieder zu den anderen zurücklief. Petrus steht vor der Tür, rief sie. Nächste Folie bitte. Du bist von Sinnen, meinten die anderen. Und als sie darauf beharrte, kamen sie zu dem Schluss, es muss wohl ein Engel sein. Petrus hatte weiter geklopft. Als sie schließlich die Tür öffneten und ihn sahen, waren sie außer sich vor Staunen. Mit einer Handbewegung bedeutete er ihnen, ruhig zu sein, und erzählte ihnen dann, was geschehen war und wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte. Berichtet Jakobus und den anderen Brüdern, was passiert ist, sagte er. Dann ging er hinaus und zog weiter an einen anderen Ort. Ganz kurz zum letzten Vers, wenn hier steht, berichtet Jakobus, der Sohn von Zebedäus, glaube ich, oder? Der ist tot, also Zebedäus' Brüder, der ist tot, das ist ein anderer Jakobus. Jakobus von Alphaeus, glaube ich, heißt er. Der Jüngere, auch genannt. Genau, also, nicht, dass es hier zu Verwirrungen kommt. Ein Jakobus ist tot, der andere lebt noch. Yay. Okay, aber Fokus. So, was sind die absoluten Knallerverse in dieser Geschichte? Für mich ist es Vers 14 bis 16. Ja, nochmal kurz zurück bitte auf Vers 14. Als sie seine Stimme erkannte, war sie so durcheinander vor Freude, dass sie ohne die Tür zu öffnen zu den anderen zurücklief. Vers 15, dann sie sagt, Petrus ist da und die anderen sagen, geht nicht, du bist von Sinnen. So, wisst ihr? Die Gemeinde betet für Petrus. Petrus wird befreit, aber sie glauben nicht, dass Petrus tatsächlich gerettet wurde. Wie witzig ist das? Wir können uns das so vorstellen, es ist nachts. Petrus hat ja geschlafen, wurde geweckt. Vielleicht war es so 2-3 Uhr. Und sie treffen sich, um zu beten für Petrus. Und sie beten und beten und beten seit Stunden, ja? Und es klopft an der Tür, das Wunder klopft an die Tür, aber sie sind beschäftigt mit Beten. Das kann nicht Petrus sein. Wir müssen weiter beten, Leute. Wir müssen doch dafür sorgen, dass Petrus hier irgendwie, ne? So nach dem Motto, hey Rode, ist ja schön, dass du denkst, dass Petrus ist, aber ich kann jetzt hier nicht weg, ich muss jetzt hier weiter beten. Weißt du, ich muss Prioritäten setzen. So. Und selbst als Rode drauf beharrt, sagen sie einfach so, nee, das muss ein Engel sein. Sie denken, es ist wahrscheinlicher, dass ein Engel vor der Tür steht, als dass Petrus vor der Tür steht. Völlig verrückt, oder? Wie witzig ist es bitte? Petrus klopft und klopft und klopft an diese Tür, bis endlich mal jemand aufmacht. Erkennen wir die Ironie, die hier drin steckt? Also ich finde das so schön, wie Lukas die Situation beschreibt. Also Lukas schreibt die Apostelgeschichte. Und er beschreibt es komplett ehrlich, diese Situation, dass die Gemeinde ziemlich verkackt hat eigentlich in der Situation. Er beschreibt es so mit Humor. Und er macht uns damit nochmal einen Punkt deutlich. Es kommt nicht auf unsere Leistung an, ob Gott ein Wunder tut. Es kommt nicht darauf an, dass wir so fest glauben müssen, so fest erwarten müssen, dass Gott das Wunder tut. Weil ansonsten wäre Petrus nicht rausgekommen, weil die Gemeinde ja anscheinend auch nicht dran geglaubt hat. Gebet bewegt Gottes mächtigen Arm, aber wir können kein Wunder einfach herbeizaubern. Nicht durch unseren Einsatz, nicht dadurch, dass wir mehr beten, länger beten, dass wir Lobpreis machen länger, keine Ahnung. Die Geschichte zeigt, dass selbst wenn niemand aus der Gemeinde wirklich damit gerechnet hat, dass Petrus befreit wird, dass es trotzdem passieren kann. Weil wir einen Gott haben, für den unmöglich keine Option ist. Die Gemeinde findet es wahrscheinlicher, dass ein Engel vor der Tür steht. Das muss man sich mal geben. Also wir beten für das Wunder, das Wunder kommt und dann glauben wir nicht dran, dass es wirklich so ist. Und wisst ihr, das macht mir auch wieder Mut. Weil das nimmt bei mir den Druck weg, wenn ich glaube, ich muss was leisten. Wenn ich glaube, mein Gebet muss jetzt so gut sein, ich muss diese Worte verwenden, das, was passiert. So ist es nicht. Es geht nicht um das, was ich tue, was ich denke, was ich erwarte, sondern es geht allein um das Vertrauen in Gott, dass er es gut machen wird. Und Gott tut Wunder, ob ich damit rechne oder nicht. Die Frage ist nur, bleibe ich an Gott dran? Will ich ihm vertrauen? In allen Situationen in meinem Leben? Nehme ich ihn in alles mit rein? Die Gemeinde betet für das Wunder. Das Wunder passiert. Und das Wunder klopft sogar an der Tür. Und das bringt mich abschließend zu der Frage, und ich glaube, darüber könnte man nochmal eine ganze Predigt machen, aber vielleicht einfach nur ein bisschen zum Weiterdenken. Wo betest du heute für ein Wunder in deinem Leben? Und es klopft vielleicht schon jetzt an die Tür, aber du siehst es nicht. Du lässt die Tür zu. Weil du vielleicht mit anderen Dingen beschäftigt bist. Weil du deinen Fokus nicht darauf hast, was Gott schon getan hat, was er tun kann. Wo bist du vielleicht in deinem Kopf gefangen, dass du das Wunder nicht siehst? Ich will dich ermutigen, gib Jesus alles hin. Gib dem Gott, der alles weiß, dein ganzes Leben hin, der dich in seiner Hand hält, der dich sieht mit jedem Kampf, den du vielleicht tagtäglich führen musst und es nicht leicht ist. Aber Gott will dein Bestes und er tut Wunder und er will Wunder tun. Ich will dich ermutigen, ihm zu vertrauen, auch wenn es gerade keinen Sinn macht. Auch wenn es gerade echt schwer ist und du nicht weißt, wie, bleib dran an ihm, vertraue ihm, unabhängig davon, wie das Ergebnis aussehen wird. Ich will dich ermutigen, öffne die Tür für das Wunder, wenn es anklopft. Das vielleicht schon da ist, aber du es noch nicht siehst. Bitte Gott darum, dir die Augen zu öffnen für das, was er schon getan hat in deinem Leben. Dazu will ich dich echt ermutigen und einladen. Und ich will noch beten und ich bitte euch noch aufzustehen für das Gebet. Vater, ich danke dir für das, was du tust in unserem Leben. Vater, ich danke dir, dass bei dir nichts unmöglich ist und dass egal vor welcher Situation wir stehen in unserem Leben, dass du den Plan hast, dass du weiter siehst, dass es nicht an uns liegt, Gott, sondern dass es einfach nur deine Gnade ist. Und Jesus, wir kommen vor dich und wir laden dich wieder ganz neu in unser Herz ein, dass du einfach kommst, dass du uns Dinge zeigst, dass du uns begegnest, wo wir es brauchen, Jesus. Ich danke dir, dass du Wunder tun willst, dass du Wunder tust und schenk uns einfach echt dieses Vertrauen wie Petrus an dir festzuhalten, auch in einer Situation, wo es keinen Sinn macht. Ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist, Jesus, und danke dir für jeden, der hier ist. Amen.